Guten Morgen, ihr Lieben. Heute wollen wir uns im Rahmen unseres Jahresprojekts, unseres Jahresthemas, der wunderbare Gott, mit den Namen Gottes auseinandersetzen. Über Namen Gottes, Elohim, Jahwe und Adonai. In der Bibel offenbart sich Gott uns mit verschiedenen Namen. Namen, die uns helfen, sein unsichtbares Wesen, den verborgenen Gott kennenzulernen. Elohim zeigt uns seine unvorstellbare Macht als Schöpfer des Universums. Jahwe zeigt uns seine Treue, seine ewige persönliche Beziehung zu Menschen, zu seinem Volk. Und Adonai erinnert uns daran, dass er der Herr ist, dem unser Leben gehört und der Verantwortung für uns übernimmt. Und dabei sind Gottes Namen nicht irgendwie abstrakte theologische Begriffe aus einer fremden Sprache. Im Gegenteil, Gottes Namen laden uns dazu ein, den lebendigen Gott persönlich kennenzulernen und ihm zu begegnen. An seinen Namen erkennen wir, wer Gott ist und wie er sich eine Beziehung zu uns vorstellt oder was das für unseren Glauben bedeutet. Und dieser Gott, der sich in der Bibel Elohim, Jahwe, Adonai nennt, ist der Gott, dem du heute Morgen begegnen kannst. Und heute ist uns das oft gar nicht mehr so bewusst, dass Namen eine Bedeutung haben. Früher war das noch viel stärker. Wenn wir unsere Nachnamen uns anschauen, dann haben viele Nachnamen eine Bedeutung aus der Vergangenheit. Da gab es zum Beispiel den Gerber, den Meier, den Müller und daraus hat sich dann ein Name entwickelt. Manchmal sind es auch ortsbezogene Namen wie Schwab oder bestimmte Eigenschaften einer Person wurden herangezogen und auf einmal entwickelte sich ein Nachname, wie Herr Klein oder Frau Schön oder wie sie alle heißen. Und heute geben wir unseren Kindern oft Namen, wo der Klang schön ist, die uns gefallen und die vielleicht auch eine Bedeutung haben, weil wir uns wünschen, dass unsere Kinder etwas von der Bedeutung mitbekommen, wo wir den Namen geben. So haben wir unsere Tochter Philine zum Beispiel nach dem griechischen Wort Liebe benannt, weil wir uns wünschen, dass sie durch die Gnade Gottes zu einer Frau wird, durch die die Liebe Gottes ausstrahlt. Und wenn der unsichtbare und unbegreifliche Gott sich selbst Namen gibt und sich dadurch offenbart, dann hat dieser Name eine umso größere Bedeutung. Und welch große Bedeutung dieser Name hat, lesen wir zum Beispiel in Psalm 18, Vers 10. Wie ein fester Turm ist der Name Jahwes. Der Gerechte läuft zu ihm und ist in Sicherheit. Psalm 111, Vers 9. Er hat seinem Volk Erlösung geschenkt, seinen Bund für immer eingesetzt. Heilig ist sein Name. Man gebraucht ihn mit Furcht. Psalm 135, Vers 13. Jahwe, dein Name bleibt für immer bestehen. Dein Ruhm in jeder Generation. Und auch im Vaterunser beten wir das. Dein Name werde geheiligt. Durch den Namen Gottes bekommen wir einen Einblick in Gottes verborgenes Wesen. Und wenn Jesus dann in Johannes 17, Vers 26 sagt, ich habe ihnen deinen Namen bekannt gemacht, dann merken wir, dass es mehr ist als nur eine Bezeichnung. Jesus offenbart den verborgenen Gott. Und in der Bibel gibt es ganz viele unterschiedliche Namen Gottes. Und ich lese euch mal ein paar unterschiedliche vor. Gott stellt sich als El Shaddai vor, wenn er seine unendliche, seine alles überwindende Macht ausdrücken möchte. Er wird Jahwe Rapha genannt, wenn er sich selbst als Arzt bezeichnet. Jahwe Nissi, der Gott, der den Sieg schenkt und alles überwindet. Er ist Jahwe Jireh, der Herr wird versorgen, um auszudrücken, dass er sich um sein Volk kümmert. Jahwe Shalom, der Herr ist Friede. Jahwe Sebaot, der Herr der Herrscher. Immanuel, Gott mit uns. Oder auch El Roi, du bist ein Gott, der mich sieht. Namen haben eine Bedeutung. Und heute wollen wir uns drei zentrale Namen Gottes anschauen. Elohim, Jahwe und Adonai. Diese drei Namen zeigen uns das wunderbare Wesen Gottes und weisen uns den Weg, ihn besser kennenzulernen, weisen uns den Weg zu einem tieferen Glauben, einem festeren Glauben und einer größeren Freude an Gott. Elohim ist der mächtige Schöpfergott. Elohim. Mit diesem Namen beginnt die Weltgeschichte. Ein Name voller Schöpferkraft, voller Macht, voller majestätischer Schönheit. Und gleich im ersten Vers der Bibel begegnen wir diesem Gott. Im Anfang schuf Gott Elohim Himmel und Erde. Und dieser Name durchzieht die ersten 34 Verse der Bibel, diese Schöpfungsgeschichte, und kommt in den ersten 34 Versen 35 Mal vor. Erst ab Kapitel 2, Vers 4 wechselt der Name zu Jahwe Elohim. Elohim ist der erste Eindruck, den Gott seiner Schöpfung von sich selbst offenbart. Es ist der erste Eindruck, den Menschen seit ewigen Zeiten bekommen, wenn sie anfangen, die Bibel zu lesen. Er ist der mächtige Schöpfer. Und dieses hebräische Wort Elohim kommt 2300 Mal in der Bibel vor, wo es für den Gott der Bibel benutzt wird. Es wird auch noch an einzelnen Stellen für andere Götter benutzt, aber es wird deutlich, dass es wie so ein allgemeiner Name für den Gott der Bibel ist. Und wenn du eine Bibel dabei hast, dann schlag sie gerne mit mir auf im ersten Kapitel. Es ist immer gut, eine Bibel dabei zu haben, weil Gott sich durch sein Wort offenbart. Und es ist gut, die Bibel selbst zu lesen und nicht nur vorgekaut vom Prediger irgendwie zu bekommen. Ja. Gottes Wort zu leben, weil Gottes Wort verändert unser Leben. Heute Mittag beim Mittagessen wollen wir das Essen ja auch nicht vorgekaut haben. Ja. Also, Glaube kann da wachsen, wo wir Gott selbst in seinem Wort begegnen. Und ich lese euch ein paar Verse aus der Schöpfungsgeschichte vor. Vers 3. Da sprach Gott, es werde Licht, und das Licht entstand. Vers 11. Die Erde lasse Gras hervorsprießen, Pflanzen und Bäume jeder Art sollen wachsen und Samen oder samenhaltige Früchte tragen. So geschah es. Die Erde brachte frisches Grün hervor. Alle Sorten samentragender Pflanzen und jede Art von Bäumen mit samenhaltigen Früchten. Gott sah es. Es war sehr gut. Ab Vers 14. Dann sprach Gott, an der Wölbung des Himmels sollen Lichter entstehen. Sie sollen Tag und Nacht voneinander scheiden. Und als leuchtende Zeichen sollen sie die Zeiten bestimmen, Tage, Feste und Jahre. Außerdem sollen sie als Lichter am Himmelsgewölbe die Erde beleuchten. Und so geschah es. Gott machte die beiden großen Lichter, das größere, das den Tag regiert, und das kleinere für die Nacht, und dazu die Sterne. An jeder Stelle, wo in diesem Schöpfungsbericht im deutschen Gott steht, steht im ursprünglichen Text Elohim. Gott erschafft aus dem Nichts feste Materie und aus der Materie blühendes, sprudelndes Leben, pulsierendes Leben. Im Anfang schuf Gott zu einer Zeit, als noch nichts existierte, als es kein Universum gab, keine Natur, kein Leben. Da existierte der allmächtige Gott. Als es keine Zeit gab, keinen Raum, nichts außer Gott, existierte Gott. Er existiert außerhalb von Raum und Zeit. Er ist ewig. Er ist nicht der Zeit unterworfen. Er existiert in der Vergangenheit, in der Gegenwart und in der Zukunft gleichzeitig. Elohim ist immer und überall da. Und so lesen wir bei dem Propheten Jeremia im 23. Kapitel: Bin ich nur ein Elohim aus der Nähe, spricht Jahwe, und nicht auch ein Elohim aus der Ferne? Oder kann sich jemand in Schlupfwinkeln verbergen und ich sehe ihn nicht, spricht Jahwe. Bin ich es nicht, der den Himmel und die Erde erfüllt, spricht Jahwe. Der Name Elohim bezeugt Gottes Macht als Schöpfer und Herrscher über alles. Er allein ist der Ursprung und der Erhalter des Lebens. Und er allein kann selbst das größte Chaos wiederherstellen. Und wenn an anderen Stellen in der Bibel Elohim steht, und im Deutschen wird das in der Regel mit Gott übersetzt, dann schwingt dieses Wissen um den allmächtigen Gott, den Schöpfer von Himmel und Erde mit. Und die Menschen wussten, das ist ein Gott, der meine kühnsten Vorstellungen übersteigt und der Wege in den ausweglosesten Situationen findet, denn er ist Gott. Wenn wir dann ins Neue Testament wechseln, dann sehen wir, dass sich all diese Namen im Alten Testament, manche, die ich vorgelesen habe, aber noch viel mehr, sich in der Person von Jesus Christus verwirklichen. Aus dem hebräischen Elohim wird das griechische Theos, Gott. Und wir merken, dass Jesus Gott ist. Und wir kommen gerade von Ostern und Ostern ist so eine ganz faszinierende Zeit. Egal in welchen großen Zeitungen du liest, irgendjemand muss immer irgendwas über Jesus schreiben. Und man hat manchmal so den Eindruck, Hauptsache, da hat mal jemand was geschrieben. Aber dann gibt es in der Bibel einen Mann, der nicht nur einen theologischen Hintergrund hatte, sondern Jesus Christus selbst begegnen ist. Und das ist Paulus. Und Paulus schreibt einen Brief an die Kolosser und schreibt, dabei ist es doch Christus, in dem die ganze Fülle von Gottes Wesen in leiblicher Gestalt wohnt. In Jesus finden wir den wunderbaren Gott in menschlicher Gestalt. Jesus ist Gott auf dieser Erde. Und ein bisschen früher in seinem Brief an die Kolosser schreibt er, also Jesus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der weit über allem Geschaffenen steht. Denn in ihm wurde alles erschaffen, im Himmel und auf der Erde, das Sichtbare und das Unsichtbare, Thronende und Herrschende, Mächte und Gewalten, alles ist durch ihn, Jesus, geschaffen und vollendet sich in ihm. Elohim ist der mächtige Schöpfergott und das finden wir in Jesus. Ein zweiter Name, Jahwe, der ewige und persönliche Gott. Neben diesem allgemeinen Namen Jahwe, den wir in der Bibel finden, finden wir den persönlichen Namen Gottes Jahwe. Ein Gott, der mit seinem Volk, mit Menschen in Beziehung tritt. Und im Januar hat Mirko unser Kleingruppenprojekt mit einer Predigt über den Namen, über Jahwe gestartet. Und diese Predigt ist immer noch auf unserer Webseite freudeangott.de zu finden. Und ich werde heute nur einen kurzen Überblick geben über diesen Namen. Und wenn ihr mehr noch mal wissen wollt darüber, diesem Gott begegnen wollt, könnt ihr euch die Predigt gerne noch mal anschauen. Der Name Jahwe kommt in der Bibel sogar noch viel häufiger vor. Fast 7000 Mal spricht Gott von sich oder sprechen Menschen zu Gott von Jahwe. Wir haben schon gehört, im ersten Kapitel der Bibel, wo es um die Schöpfung geht, Elohim. Aber im zweiten Kapitel, wo man so in die Schöpfung reinsucht, in die Erschaffung des Menschen, wechselt der Name von dem allgemeinen Gottes hin zum persönlichen Namen Jahwe Elohim. Warum ist das so? Im ersten Kapitel merken wir, dass Gott der allmächtige Gott ist und im zweiten Kapitel, wie dieser allmächtige Gott mit Menschen in Beziehung tritt. Gott hat den Menschen, hat dich in ganz liebevoller Art und Weise geschaffen. Und damals, zu Anbeginn der Zeit, legt Gott für den Menschen einen wunderschönen Garten an. Dann lese ich wieder drei Verse vor. Kapitel 2, Vers 7. Dann formte Jahwe Gott den Menschen aus loser Erde vom Ackerboden und hauchte Lebensatmen in sein Gesicht. So wurde der Mensch ein lebendiges Wesen. Jahwe Gott hatte in dieser Vorzeit einen Garten in Eden angelegt. Dorthin versetzte er ihn, den von ihm gebildeten Menschen. Und etwas später in Kapitel 3, Vers 8 sehen wir noch mehr von dieser persönlichen Begegnung mit Gott. Am Abend, als es kühler geworden ist, hörten sie Jahwe Gott durch den Garten gehen. Jahwe begegnet dem Menschen. Sie reden miteinander. Sie haben Gemeinschaft miteinander. Und der Name Jahwe bedeutet, ist gar nicht so einfach zu übersetzen, aber bedeutet so viel wie ich werde sein, der ich werde sein. Und so offenbart er sich später auch seinem Volk Israel, kurz bevor er es aus der Sklaverei in Ägypten führt. Ich werde sein, der ich werde sein. Das ist eine eigenartige Bezeichnung eines Namens. Aber Jahwe beschreibt damit seine ewige Existenz. Er war schon immer da. Er ist hier und heute da und er wird immer sein. Egal, was es in dieser Welt gibt, all die Mächte und Reiche in dieser Welt, die so viel Schrecken über diese Welt ausbreiten, so viel Kriege, werden eines Tages nicht mehr sein. Alle Machthaber dieser Welt, die Leid bringen, werden eines Tages nicht mehr sein. Alle Einsamkeit, alle Arbeitslosigkeit, alle Krankheit, alle Schmerzen, alles wird irgendwann nicht mehr sein. Aber Jahwe bleibt. Er ist unsere unveränderliche Konstante im Leben und im Sterben. Einige Jahrhunderte später sagt Jesus, ich werde jeden Tag bei euch sein. Jesus nimmt für sich in Anspruch, dass er dieser Gott ist. Jesus identifiziert sich völlig mit Gott. Jesus wird da sein, immer an deiner Seite. Und wenn alles andere endet, wenn diese Welt zerbricht, wird Jesus immer noch da sein. Und weil Gott der ist, der ewige Gott, der ich werde sein, der ich sein werde, identifiziert er sich selbst mit seinem Wesen, mit all seinen Versprechen, die er gibt. Gott kann sich nicht untreu werden. Wenn Gott etwas verspricht, dann wird das eintreten. Und wenn Himmel und Erde zerbrechen, wird sein Versprechen trotzdem eintreten. Wenn wir dann zum Beispiel in Johannes Kapitel 1, Vers 12 lesen, doch denen, die ihn aufnahmen, gab er das Recht, seine Kinder zu sein, denen, die an seinen Namen glauben, dann steht dieses Versprechen auf dem festen Fundament Gottes. Auf einem Fundament, dass wenn du Jesus aufnimmst, du ein Recht darauf hast, Kind Gottes genannt zu werden. Dann hast du ein Recht darauf, all seinen Segen in Anspruch zu nehmen, all seine Versprechen in Anspruch zu nehmen und seine Nähe zu erleben. Gott ist Jahwe. Jesus ist Jahwe. Und der dritte Name, mit dem ich heute mit euch reingucken möchte, ist Adonai, der versorgende Gott, der Herr. Und das erste Vorkommen von diesem Namen ist in der Geschichte um Abraham. Abrahams Geschichte beginnt so richtig im 12. Kapitel, als Gott ihm ein Versprechen gibt. Gott verspricht ihm in diesem Kapitel drei Dinge. Erstens verspricht Gott ihm, dass er ein großes Land, ein gutes Land bekommen wird. Zweitens verspricht Gott ihm, dass seine Nachkommen zu einem großen Volk werden wollen. Und drittens verspricht er ihm, dass durch Abraham und seine Nachkommen ein Segen für alle Völker entstehen wird. Ab diesem Zeitpunkt verrinnen die Jahre und nichts geschieht. Abraham und Sarah werden immer älter und alles, was fehlt, ist ein Kind. Und die drängende Frage bei Abraham bleibt, wie soll aus einem kinderlosen alten Ehepaar ein großes Volk entstehen, wenn es selbst am eigenen Kind schon hapert? Kann man diesem Gott wirklich vertrauen, wenn die Jahre vergehen und nichts geschieht? Drei Kapitel später kommt es wieder zu einer Begegnung mit Gott und da heißt es, nach diesen Ereignissen empfing Abraham folgende Botschaft Jahwes in einer Version. Hab keine Angst, Abraham. Ich selbst bin dein Schutz und du wirst reich belohnt werden. Da erwiderte Abraham, Jahwe, mein Herr Adonai, was willst du mir denn geben? Abraham hörte die Offenbarung Gottes. Er hörte das Versprechen Gottes. Und er lebte erstmal gar nichts. Und obwohl jahrelang nichts passiert ist, vertraut Abraham trotzdem, weil er weiß, dass Gott der mächtige Gott ist, der Elohim, der diese Welt geschaffen hat. Und er weiß, dass er diesem Gott vertrauen kann. Und wenn wir dann weiter in der Bibel blättern, fast am Ende im Brief an die Hebräer, dann lesen wir ein großes Zeugnis über den Glauben, über das Vertrauen von Abraham gegenüber seinem Gott. In Kapitel 11 lese ich ein paar Verse vor. Aufgrund des Glaubens gehorchte Abraham dem Ruf Gottes. Er verließ seine Heimat und zog in ein anderes Land, das Gott ihm zum Erbbesitz geben wollte. Er ging ohne zu wissen, wohin er kommen würde. Aufgrund des Glaubens siedelte er sich in dem zugesagten Land an, auch wenn er dort wie ein Fremder lebte und mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung, in Zelten wohnte. Aufgrund des Glaubens erhielt er zusammen mit Sarah auch die Kraft, ein Kind zu zeugen, obwohl sie unfruchtbar war und beide auch schon zu alt waren. Er war nämlich überzeugt, dass Gott sein Versprechen halten würde. Abraham vertraute Gott. Abraham gehorchte Gott. Und Gott übernahm Verantwortung für Abraham und sorgte für ihn. Das ist mir in der Vorbereitung irgendwie so neu bewusst geworden, wie Gehorsam uns gegenüber Gott und Gottes Versorgung uns gegenüber zusammenhängen. Wie schnell tun wir Gottes Gebote vielleicht ab? Ja, das ist jetzt aber gesetzlich. Das machen doch alle so. Das ist doch nicht schlimm. Was soll's schon? Aber wenn wir diese Wege gehen und eigenmächtig Wege im Leben beschreiten, die Gott nicht gefallen, dann gehen wir diese Wege am Ende alleine. Wenn mein Navi zum Beispiel sagt, fahr nach links, und ich sage, ich höre auf so eine mechanische Stimme nicht, ich fahre nach rechts, dann wisst ihr, wo ich enden werde. Überall, nur nicht da, wo ich hin will. Ich fahre meinen eigenen Weg, der mich in die Irre führen wird. Und wenn ich Gott nicht gehorche, und das ist mir persönlich so nah gegangen auch, wenn ich Gott nicht gehorche, dann gehe ich meinen eigenen Weg. Und dann muss ich am Ende wahrscheinlich sogar das ausbaden, was ich selbst mir selbst eingebrockt habe. Weil ich glaube, dass ich es besser weiß. Weil ich davon ausgehe, dass ich mehr Durchblick habe als das gute Wort Gottes. Und am Ende gehe ich meinen Weg allein. Und Gott kann keine Verantwortung an der Stelle für mein Leben übernehmen, weil ich meinen eigenen Weg gehe und kann nicht für mich sorgen, obwohl das vielleicht möchte. Wenn wir aber darauf vertrauen, dass unser Gott, dieser Elohim ist, der mächtige Schöpfer, der Himmel und Erde geschaffen hat und der gleichzeitig Jahwe ist, der persönliche Gott, der mich rettet, dann können wir darauf vertrauen, dass unser Herr, Adonai, weiß, was der richtige Weg für mein Leben ist, dass er weiß, was der richtige Umgang mit dem ist, was ich in meinem Leben habe. Adonai bedeutet Herr oder Meister und wird auch unabhängig von Gott benutzt. Es drückt aus eine Beziehung zwischen einem Herrn und einem Diener oder einem Sklaven. Dieser Name drückt aus, dass Gott der souveräne Herrscher ist. Adonai ist der unser Leben lenkt und dem wir unser Leben anvertrauen können und ihm vertrauen können, indem wir ihm gehorchen. Er ist der Herr. Und wir sind sein Eigentum. In erster Linie sind wir das als Menschen ganz allgemein, weil Gott uns geschaffen hat. Aber als Kinder Gottes sind wir das in einer ganz besonderen Art und Weise. Nämlich, weil Gott, der allmächtige Gott, Verantwortung für das Leben seiner Kinder übernimmt und für sie sorgt. Und ich glaube, das Problem ist, warum es oft so viel Chaos in unserem Leben gibt oder so viel Chaos um uns herum ist, weil wir versuchen, unser Leben nach eigenem Willen zu leben. Dass wir besser wissen als Gott, wie wir mit unserem Besitz umgehen. Dass wir besser wissen als Gott, wie wir mit unserer Zeit umgehen. Dass wir besser wissen als Gott, wie wir mit unseren Beziehungen, mit unserer Sexualität, mit unserer Ethik, mit allem Möglichen umgehen als Gott. Wir können Wege gehen nach eigenem Ermessen. Aber Gott verspricht, wenn wir uns ihm anvertrauen, wenn wir seinen Weg gehen, wenn wir ihm gehorchen, dann übernimmt er Verantwortung und sorgt für unser Leben. Und ich frage mich, wie viel Chaos, wie viel Enttäuschung, wie viel Schmerz oder Verletzung hätte ich in meinem Leben verhindern können, wenn ich ihm wirklich gehorcht hätte. Im Neuen Testament wird diese Herrschaft Gottes auf Jesus Christus übertragen. Jesus Christus wird Herr genannt, im griechischen Kyrios. Und eine ganz wunderbare Bezeichnung, dass Jesus der Herr ist, finden wir im sogenannten Christushymnus in Philipper Kapitel 2. Da heißt es ab Vers 5, in euch soll die Einstellung regieren, die auch in Christus Jesus war. Er war in Gottes Gestalt, nutzte es aber nicht aus, Gott gleich zu sein, sondern beraubte sich selbst und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde Mensch und alle sahen ihn auch so. Er erniedrigte sich selbst und gehorchte Gott bis zum Tod, zum Verbrechertod am Kreuz. Und jetzt kommt's. Darum hat Gott ihn auch über alles erhöht und ihm den Namen geschenkt, der über allen Namen steht. Denn vor dem Namen Jesus wird einmal jedes Knie gebeugt, von allen, ob sie im Himmel sind, auf der Erde oder unter ihr. Und jeder Mund wird bekennen, Jesus Christus ist der Herr. So wird Gott der Vater geehrt. Jesus ist der Herr. Er nimmt für sich in Anspruch, die göttliche Macht zu haben, die dem Gott der Bibel entspricht, der sich Herr nennt. Wir finden die gewaltige Macht Adonais in Jesus, auch wenn Jesus von sich selbst behauptet, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Nicht ein bisschen, nicht unter Auflagen, sondern alle Macht. Er sitzt auf dem höchsten Thron und regiert als Herr über Himmel und Erde. Jesus ist der mächtige Herr, der Verantwortung übernimmt, wenn du das möchtest, für dein Leben. Jahwe, Elohim, Adonai, drei Namen Gottes. Was hat das vielleicht noch mehr mit unserem Leben zu tun? Und mir ist bewusst, dass das ganz schön viel Stoff ist. Ja. Es gibt viel, was man über diese Namen sagen kann. Und das war jetzt nur etwas ganz kompakt, ganz komprimiert, was es über diese Namen zu sagen gibt. Und ich möchte in der nächsten Zeit auf unserer Webseite Freude an Gott noch mehr davon posten. Ich möchte so eine Reihe starten, der unbekannte Gott, Fragezeichen. Um Gott mehr kennenzulernen. Und da werde ich auch manches von dem, was ich heute gesagt habe, nochmal veröffentlichen, sodass ihr nachlesen könnt und Neues entdecken könnt. Aber die letzte Zeit in dieser Predigt möchte ich noch mit einer Frage mich beschäftigen. Was passiert, wenn wir einen dieser drei Namen Gottes aus unserem Glauben weglassen? Welche Folgen hat es, wenn wir einen Namen Gottes ignorieren oder uns bewusst oder unbewusst dagegen entscheiden? Und ich will das an so ein paar Beispielen deutlich machen. Angenommen, wir glauben, dass Gott Elohim ist und Jahwe, aber wir lassen Adonai weg. Dann könnte das beispielsweise so aussehen. Ich glaube, dass Gott ein allmächtiger Schöpfer ist, dass er tun und lassen kann, was er möchte. Ich glaube gleichzeitig, dass Gott mir nahe kommt und mich rettet, damit ich eines Tages in den Himmel komme. So weit, so gut. Ich freue mich also über das, was Gott tut, möchte aber gleichzeitig nicht, dass Gott in mein Leben spricht. Ich bete, dass Gott mich in den Himmel bringt, aber hier auf dieser Erde soll bitte mein Wille geschehen. So ein Glaube ist Blödsinn. Denn wenn wir ihn nicht als Herrn akzeptieren und ihm folgen, so wie er das für richtig hält, dann kann er auch keine Verantwortung für uns übernehmen und nicht für uns sorgen. Und am Ende müssen wir die Konsequenzen tragen, die wir uns selbst vielleicht aus Ungehorsam selbst eingebrockt haben. Wie sieht es aus, wenn wir einen anderen Teil Gottes wegnehmen? Jahwe und Adonai aber ohne Elohim leben möchten. Und diese Variante ist auch nicht das Gelbe vom Ei. Es ist super, dass wir Gott persönlich kennenlernen. Es ist super, wenn wir uns ihm unterordnen und sagen, du bist der Herr und ich will dir folgen. Ist schon mal ein guter Anfang. Aber wenn wir vergessen oder ignorieren, dass Gott der allmächtige Schöpfer ist, der alles tun und lassen kann, was er will, dann haben wir einen kraftlosen Glauben. Dann halten wir vielleicht noch für wahr, dass Gott allmächtig ist, aber es wirkt sich in unserem Leben nicht aus. Und dann merken wir keine Veränderung in unserem Leben. Dann merken wir nicht, wie wir Sünde überwinden oder wie schlechte Angewohnheiten überwindet werden können. Dann glauben wir einen Gott, der, wenn es drauf ankommt, nichts drauf hat. Wenn Gott sagt, ich beschütze dich und wir innerlich lächeln, dann ist das nicht vertrauensfördernd. Oder als letztes, wenn wir Elohim und Adonai, aber ohne Jahwe leben, glauben, dann wird es nicht besser. Wir glauben vielleicht an einen allmächtigen Schöpfer und ordnen uns ihm als Herrn unter. Aber solange wir den persönlichen Gott nicht kennen, dem wir der uns liebt, der uns rettet, der uns nah sein möchte, der persönliche, unveränderliche und ewige Gott. Wenn wir den nicht erkennen, dann hilft uns das nicht weiter. Dann leben wir einen religiösen, gesetzlichen und am Ende toten Glauben. Ein Glaube, der auf Regeln oder auf Opfer basiert, der aber dem widerspricht, was Gott über echten Glauben in der Bibel offenbart. Wir neigen so schnell dazu, Gott zu beschränken. Ich glaube, das liegt in unserer Natur des Menschen, weil wir es einfach nicht begreifen können, wer Gott ist. Und wir in unserer Welt ja auch gefangen sind. Vielleicht beschränken wir Gott aufgrund von mangelndem Wissen über Gott. Aus einer negativen Erfahrung heraus. Vielleicht aus fehlendem Interesse oder weil wir uns einbilden, das passt schon irgendwie. Aber wenn wir das tun, werden wir am Ende nur Schaden nehmen an unserem Glauben und werden die Freude nicht entdecken, die ein Leben mit Gott mit sich bringt. Dann werden wir Schaden nehmen am Glauben, an unseren Beziehungen und am Ende am Leben selbst. Aber wenn wir das Ganze mal umdrehen und davon ausgehen und wirklich von Herzen glauben, dass Gott Elohim, Jahwe und Adonai ist, wie würde das Ganze aussehen, wenn wir das von Herzen glauben in unserem Leben? Wie würdest du beten, wenn du absolut überzeugt bist, dass Gottes allmächtige Macht alles kann? Wie würdest du beten, wenn du absolut überzeugt bist, dass dieser Gott die Macht hat, alles zu verändern, unheilbar Kranke wiederherzustellen, Wege aus den aussichtslosesten Situationen wiederzufinden und Leben von Grund auf neu machen kann? Einem Gott, der dem Himmel und Erde gehorchen müssen, einfach weil er Elohim, der Schöpfer Gottes. Wie würdest du dein Leben leben? Wie würde dein Leben aussehen, wenn wir tiefen Frieden in diesem Gott finden würden? Einen tiefen Frieden finden, weil wir diesem Jahwe vollkommen vertrauen. Und in dieser Welt zerrt so vieles an uns. So viel Stress im Alltag, so viel Aufgaben, die uns vielleicht überwältigen, so viel im Leben, was uns überfordert. Und dann ist da ein Gott, Jahwe, der sich selbst an anderer Stelle Jahwe Shalom, der Gott des Friedens, nennt. Ein Gott, bei dem wir zur Ruhe kommen. Ein Gott, bei dem unser unruhiges Herz echten Frieden findet. Wie würde dein Leben aussehen, wenn wir wirklich davon überzeugt sind, dass er ein persönlicher Gott ist? Wie würdest du leben, wenn du wirklich überzeugt bist, dass Adonai der gute Herr ist, der für dein Leben Verantwortung übernimmt und weiß, was das absolut Beste für dein Leben ist? Wenn du weißt, dass er für dich sorgt, wie würdest du dein Leben vor diesem Gott leben? Wie würdest du deine Beziehung pflegen? Wie würdest du mit deinem Besitz umgehen? Wie würdest du all das in deinem Leben leben, wenn du absolut überzeugt davon bist, dass er der Herr ist und weiß, was Sache ist? Dieses Jahresthema, der wunderbare Gott, ist nicht ein Predigtthema unter vielen anderen. Gott ist das zentrale Thema. Das zentrale Thema unseres Lebens, unseres Glaubens und allem anderen, was uns so begegnet. Gott ist die Mitte unseres Lebens. Und umso mehr du Gott kennen und lieben lernst, umso mehr Frieden wirst du finden. Denn da, wo er ist, ist echte Freude und Frieden. Und ich will dir nahelegen, lass dieses Jahr nicht an dir vorbeigehen, wo wir uns über diesen Gott ganz besonders Gedanken machen. Lass dir diese Chance nicht entgehen, Monat für Monat dich mit diesem Gott zu beschäftigen. Es gibt nichts Wichtigeres, womit du dich beschäftigen kannst, als mit Gott selbst. Monat für Monat den wunderbaren Gott mehr kennenzulernen. Aber Vorsicht, du könntest ihn am Ende mehr lieben und er könnte dein Leben gründlich auf den Kopf stellen. Ich möchte abschließen mit Versen aus Psalm 36. In diesem Psalm ruft der Beter Elohim, Jahwe und Adonai an und ich möchte ausgewählte Verse als Gebet uns noch vorlesen. Hör mich, Jahwe, und antworte mir, denn ich bin elend und arm. Bewahre mein Herz, ich gehöre doch dir. Hilf deinem Diener, der dir vertraut. Du bist doch mein Gott. Sei mir gnädig. Adonai, Herr, zu dir rufe ich den ganzen Tag. Lehre mich, Jahwe, deinen Weg. Ich will ihn gehen in Treue zu dir. Richte mein Herz auf das eine, zur Ehrfurcht vor deinem Namen und dir. Von ganzem Herzen will ich dich loben, Herr Adonai, mein Gott Elohim, und deinen Namen ehren für alle Zeit. Aber du, mein Herr Adonai, bist Gott, El, barmherzig und gnädig, sehr geduldig und reich an Güte und Treue. Wirke an mir ein Zeichen zum Guten, dass meine Hasser sehen, dass sie beschämt, weil du, Jahwe, mir geholfen und mich getröstet hast. Amen.